Eine Frage an uns alle. Ist hier jemand, der momentan irgendeine Not hat, ein Problem hat? Das ist eine seltsame Frage, mitten in der Pandemie diese Frage zu stellen. Aber vielleicht andersrum. Ist hier jemand, dessen Not richtig groß ist und die steht in Gefahr, noch größer zu werden? Oder gibt es hier jemanden, der sich in einer Not befindet, die absolut aussichtslos ist, unumkehrbar? Die Botschaft des heutigen Bibeltextes ist gerade für dich, natürlich auch für alle anderen. Wir lesen den Text aus Markus Evangelium Kapitel 5, Vers 21 bis 43. Markus 5 von 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgten ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss, und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Was für eine faszinierende Geschichte. Besonders im Markus-Evangelium wird sie ganz detailliert oder besonders detailliert geschildert, mit mehreren Details als andere Evangelien. Hier haben wir zwei hoffnungslose Fälle und sie verflechten sich miteinander in der Geschichte. Da ist ein krankes Mädchen, 12 Jahre alt, ist sterbenskrank. Und da ist eine kranke Frau, die 12 Jahre lang krank ist. Interessant, so alt wie das Mädchen war, 12 Jahre, so diese ganze Zeit, 12 Jahre auch lang, hat die Frau auch unter einer Krankheit gelitten. Und anschließend kommt noch der Tod des Mädchens. Wir sehen an dieser Geschichte, dass Menschen damals, die waren so wie heute, wie wir heute. Da gab es Liebe zur eigenen Tochter, das gibt es auch heute. Und da gab es Sorge um Gesundheit, die gibt es auch heute. Ganz genau. Wir sehen, hier haben sich die Menschen gar nicht verändert. Und diese Menschen, diese zwei Menschen, diese Frau, die kranke Frau und der Vater des kranken Mädchen, die sind uns sehr ähnlich. Ihre Lebenserfahrungen sind uns gut bekannt und verständlich, weil wir das Ähnliche auch heute erleben, ähnliche Situationen, wo Menschen werden krank, sterbenskrank, sterben oder die sind einfach unheilbar und leiden lange, lange unter einer Krankheit. Es fällt uns nicht schwer, die Nöte dieser zwei Menschen zu verstehen und sich mit ihnen zu identifizieren. Und von diesen Menschen wollen wir heute besonders über Jesus lernen. Ich freue mich so sehr, dass die Lieder heute so auf Jesus ausgerichtet sind, ganz besonders. Und auch dieser Text, auch das ganze Evangelium, wissen wir, ist auf Jesus ausgerichtet. Da wird Jesus dargestellt, wie er ist. Und wir können auch so viel aus dieser Geschichte auch von Jesus, über Jesus hören. Jesus ist heute derselbe wie damals. Und auch wir sind heute so wie die Menschen damals. Also Menschen haben sich nicht verändert. Wieso sollte Jesus sich verändern? Jesus hat sich auch nicht verändert. Auch wenn unser Text nicht besonders voll ist von dogmatischem Inhalt, ist er trotzdem sehr ermutigend. Denn in dieser Begebenheit wird uns Jesus gezeigt als der Herr, der über alle Nöte steht. Er steht über alle Nöte. Wir haben aus den Texten davor ja auch schon gehört, also Jesus stillt den Sturm, die Natur gehorcht ihm. Jesus treibt die bösen Geister aus, die unsichtbaren Mächte gehorchen ihm. Und jetzt in diesem Text sehen wir Krankheit und Tod, sie fliehen, sie weichen vor ihm. Jesus ist der Herr über alle Nöte. Die Hauptbotschaft dieses Textes kann mit den Worten aus dem 36. Vers am besten zusammengefasst werden. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist die Botschaft dieses ganzen Textabschnitts. Und hier wird in diesem Vers, im Vers 36, wird diese Botschaft so gut auf den Punkt gebracht. Fürchte dich nicht, glaube nur. Lasst uns die Bedeutung dieser Worte anhand dieser Geschichte, anhand der Not dieser zwei Menschen erforschen, über Jesus lernen und lernen, wie wir heute mit unseren Nöten besser oder gottgefälliger umgehen können. Nun, wenn deine Not groß ist, was sollte man machen? Wie kann man einen Menschen trösten, dessen Not wirklich groß ist? Ja, die Not dieser beiden Menschen war tatsächlich sehr, sehr groß. Es waren keine alltäglichen Nöte. Da ist die 12-jährige Tochter, sie ist sterbenskrank und Jairus, ihr Vater, er ist eigentlich, steht hier in dieser Geschichte so im Mittelpunkt. Er hat seine Tochter sehr geliebt. Er sagt, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Genauso steht es im Grundtext. Töchterlein, nicht einfach Tochter, mein Töchterlein liegt im letzten Zügen. Da sieht man so seine liebevolle Beziehung zu seinem Kind. Und Jairus, hier wird unterstrichen, dass er einer der Obersten der Synagoge war. So wird er mehrmals im Text erwähnt. Einer der Obersten der Synagoge. Und er wirft sich zu Jesu Füßen. Hier sieht man, wie groß seine Verzweiflung war. Dass er als Oberster der Synagoge sich Jesus zu Füßen wirft, also einem Menschen zu Füßen wird. Und er ist ein vorbildlicher Jude. Vorsteher der Synagoge. Das war kein übliches Verhalten eines vorbildlichen Juden, einem Menschen so vor die Füße sich zu werfen, obwohl damals es natürlich viel mehr gang und gäbe war als heute. Dabei können wir auch beachten, dass Jesus war zu dem Zeitpunkt kein offiziell anerkannter Rabbiner oder Lehrer. Umgekehrt, Jesus war ein höchst umstrittener Lehrer unter den geistlichen Führern Israels. Und dieser Jairus, der gehörte als Oberster der Synagoge, gehörte zu dieser Schicht, zu der geistlichen Führung. Und da hatte Jesus nicht gut abgeschnitten. Und gerade vor diesem Rabbiner, der umstritten ist, Jesus wirft sich vor seinen Füßen. Dem Vater, also Jairus, waren seine eigene Ehre oder sein Image oder was werden die Menschen über mich denken, das war ihm ziemlich egal. Er wirft sich zu Jesu Füßen. Seine Not muss wirklich groß gewesen sein. Und da haben wir den zweiten Notfall. Eine Frau ist unheilbar krank, 12 Jahre lang. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich 12 Tage krank bin am Stück, dann bin ich schon müde. Dann denkt man, ja, wann hört das endlich auf? Schon 2 Wochen liegt man im Bett oder ist man krank, unter bestimmten Symptomen leidet man. 12 Jahre ist viel, viel mehr. Das ist eine lange Zeit, ist keine kurze Zeit. 12 Jahre unter einer Krankheit zu leiden. Wir lesen Vers 26. Sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Auch heute gibt es sowas. Und das Ergebnis, es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. 2 große Nöte. Wie kann man diese 2 Menschen in ihrer Not trösten? Sie stehen jetzt, befinden sich in ihrer Not. Wie kann man sie trösten? Was wäre das Beste, wenn wir ihnen heute sagen könnten? Wir kennen ja ihre ganze Geschichte. Wir kennen ja jetzt aus der Bibel ihre ganze Geschichte. Und jetzt, wie würden wir, wenn wir uns Zeit versetzen könnten und zu diesen 2 Menschen, zu Jairus und zu dieser Frau, wie könnten wir jetzt in diesem Punkt der Geschichte trösten? Mit welchen Worten? Welche Ermutigung könnten wir ihnen mit Überzeugung aussprechen? Ich denke, dass wir alle an diese Worte denken. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir kennen ja die ganze Geschichte. Da kann man richtig so den Mund voll nehmen und sagen, weißt du, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Du, liebe Frau, auch fürchte dich nicht, glaube nur, weil ich weiß ja, wie das enden wird. Dann fällt es sehr leicht, diese Worte auszusprechen. Und das wäre auch richtig. Ja, das ist tatsächlich ein wunderbarer Trost. Fürchte dich nicht, glaube nur. Diese Worte hatte Jesus selbst gesagt. Können wir auch wir diese Ermutigung heute gebrauchen? Gilt sie auch für uns heute? Können wir einem Menschen, der in Not ist, einfach sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich glaube daran, dass diese Ermutigung auch heute uns gilt, weil Jesus sich nicht verändert hat. Wenn deine Not groß ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Nun, wenn deine Not schlimmer wird, was ist dann? Jairus ist mit Jesus unterwegs zu seiner kranken Tochter. Er hat Jesus gebeten, Jesus, ein paar Jünger mit ihm, sie gehen und Jairus, sie bewegen sich, gehen zu dieser Tochter und viele Menschen mit, auch mit, die haben ja mitgehört, die sind alle jetzt neugierig, was wird geschehen. Und jetzt entsteht eine Zeitverzögerung durch diese kranke Frau. Es entsteht etwas Unvorhergesehenes und so das ganze Programm wird verändert. Auch diese Frau ist verzweifelt, auch sie sucht Hilfe und in ihrer Verzweiflung ist sie bereit, alles zu machen. Wegen ihrer Krankheit galt diese Frau laut dem Gesetz Mose als unrein. Das kann man in 3. Mose 15, Vers 25 nachlesen. Kultisch oder rituell gesehen war sie unrein. Sie durfte niemanden berühren und niemand durfte mit ihr in Berührung kommen. Es war für sie gefährlich, sich in die Menschenmenge zu begeben und dadurch das Gesetz Mose offensichtlich zu brechen, so öffentlich zu brechen. Aber sie wollte Jesus berühren. Gerade das, was sie nicht durfte, laut Gesetz Mose, gerade das wollte sie. Sie wollte nicht Jesus unrein machen, nein. Sie wollte geheilt werden, aber sie wollte ihn berühren. Aber berühren durfte sie ja niemanden. Und deswegen kam sie zu Jesus von hinten heran, lesen wir, um ihn zu berühren. Nicht von vorne kam sie, sondern von hinten durch die Menge, um ihn heimlich zu berühren. Ja, sie war sehr verzweifelt. Sie traute sich nicht, zu Jesus von vorne zu kommen. Sie kannte Jesus schlecht, kann man sagen, nicht gut. Sie kannte ihn nur, ja, er ist ein großer Lehrer, er kann helfen. Viel mehr wahrscheinlich kannte sie nicht. Deswegen kam sie von hinten. Sie hat sich nicht getraut, von vorne zu kommen. Viele Menschen kennen Jesus schlecht und machen sich unnötige Sorgen darüber, wie wird Jesus auf sie reagieren. Dann hört man immer wieder solche Gedanken. Ja, ich bin so sündig, Jesus wird mich nicht annehmen, ich bin viel zu schlecht, ich bin nicht gut genug für Jesus. Für mich gibt es keine Vergebung, für mich gibt es auch keine Hilfe. Wird Jesus mich überhaupt annehmen? Solche Sorgen, solche Gedanken gehen einigen Menschen durch den Kopf. Jesus aber sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Sorgen dieser Frau waren ganz unnötig. Sie wollte nicht Jesus unrein machen. Sie wusste nicht, wie Jesus auf sie reagieren würde. Und deswegen hat sie Sorgen gehabt. Aber diese Sorgen waren unnötig. Und hat sie Jesus unrein gemacht? Den heiligen Gott unrein machen? Das geht doch gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen darfst auch du zu Jesus kommen mit allen deinen Sünden, egal wie schlimm, egal wie viele deine Sünden sind, egal wie groß deine Sündennot ist, du darfst zu Jesus kommen. Und du wirst Jesus nicht unrein machen mit deinen Sünden. Und Jesus wird dich nicht abweisen. Und hat Jesus diese Frau abgewiesen und sie ausgeschimpft, wie kannst du bloß, du hast jetzt das Gesetz Mose gebrochen, das Gesetz Gottes hast du gebrochen, wie kannst du bloß? In Vers 32 lesen wir, und er sah sich um nach der das getan hatte. Also Jesus ist stehen geblieben und schaut sich um, wer hat mich berührt? Er suchte nach ihr, nicht um sie, über sie zu schimpfen, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Und jetzt, diese arme Frau, die macht den reinen Tisch mit Jesus. In Vers 33 lesen wir, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Endlich tut sie das, was wirklich richtig ist. Was für ein Beispiel für uns. Endlich tut sie das, was tatsächlich wichtig ist. Sie wirft sich vor Jesus nieder, sie demütigt sich vor ihm und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie verheimlicht gar nichts. Deswegen erzähle Jesus die ganze Wahrheit über dich, über deine Sünden und über deine Not. Jesus ist heute derselbe. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dir helfen. Die Geschichte dieser Frau endet hier mit einem sehr guten Ergebnis für sie. Sie wurde auf der Stelle geheilt. Vers 34 lesen wir, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ja, Jesus ist allmächtig, sehen wir hier. Jesus ist Gott. Er hat dieser Frau wunderbar geholfen, gleich sofort auf der Stelle. Und hier endet ihre Not, ihre Krankheit. Für Jairus aber wird die Not größer. Das hat ja alles Zeit in Anspruch genommen. Und seine Tochter liegt sterbenskrank. Und Zeit ist jetzt der wichtigste Faktor. Durch die Verzögerung wegen der kranken Frau kommen sie nicht rechtzeitig zu seiner kranken Tochter. Was können wir jetzt in diesem Moment zu Jairus sagen, um ihn zu ermutigen? Wir kennen ja die ganze Geschichte. Wir werden wissen, wie die Geschichte enden wird. Ja, wir können zu ihm sagen, Jairus, wenn deine Not auch schlimmer geworden ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Können wir diese Ermutigung auch heute auf uns übertragen, wenn deine Not schlimmer geworden ist? Und dann sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich glaube an diese Botschaft, ich glaube an diese Ermutigung. Ja, wir dürfen und wir können, weil Jesus auch heute noch derselbe ist. Wenn deine Not groß ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn deine Not schlimmer wird, fürchte dich nicht, glaube nur. Und was sollen wir sagen, wenn unsere Not aussichtslos wird? Richtig aussichtslos und unumkehrbar. Gerade das passiert bei Jairus. Er bekommt die niederschmetternde Nachricht: Deine Tochter ist gestorben. Kann für einen liebenden Vater eine noch schlimmere Nachricht geben als diese? Deine Tochter, dein Töchterlein. Anderes Evangelium sagt, sie war sein einziges Kind. Wird noch hinzugefügt. Deine Tochter ist gestorben. Das ist eine niederschmetternde Nachricht. Jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus und zwar endgültig. Also jetzt ist alles zu spät. Jetzt ist die Not aussichtslos. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt kein Licht mehr vorne. Die Not ist unumkehrbar. Und die Boten sagen auch zu Jairus gleich in Bezug auf Jesus, bemühe den Meister nicht. Also es ist jetzt vorbei. In solcher Situation gibt es einen Trost. Kann es einen Trost geben? In solcher eine Situation, die aussichtslos ist, kann es auch dort einen Trost geben? Ja, den kann es, den gibt es. Und ausgerechnet jetzt spricht Jesus diese Worte zu diesem verzweifelten Vater. Fürchte dich nicht, glaube nur. Diese Worte hat Jesus nicht am Anfang der Geschichte gesagt, wo noch Hoffnung gab. Die Tochter hat noch gelebt. Solange der Mensch lebt, gibt es Hoffnung, sagt man. Nein, wo sie starb, wo die Botschaft kam, deine Tochter ist gestorben. Ausgerechnet jetzt, in dieser auswegslosen Situation, sagt Jesus diese Worte. Fürchte dich nicht, glaube nur. Was gibt's da zu glauben, wenn alles aussichtslos ist? Aber nein, Jesus spricht gerade diese Worte aus, wo die Not am dunkelsten ist, am schwersten, der aussichtslos. Das ist total, da geht das, die letzten Lichter gehen aus, das ist dunkel. Das waren keine leeren Worte, fürchte dich nicht, glaube nur. Hinter diesen Worten stand die ganze Allmacht Gottes. Und so war es auch. Jesus geht weiter, geht nach Hause zum Jairus. Er geht dorthin, wo bereits alles von Trauer und von Hoffnungslosigkeit erfüllt und gekennzeichnet ist. Vers 38 lesen wir, und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen. Was sagt jetzt Jesus? Er geht hinein, alle weinen, heulen. Und so, ja, es ist nicht leise, alle sind betroffen vom Leid. Und was sagt Jesus? Er geht hinein, er sagt, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Hier werden wir alle baff. Also hier, dann denkt man, ja, Herr, wie kannst du sowas sagen? Jetzt, das geht doch nicht. Aber hier lernen wir, wieder etwas über Jesus, etwas total, total Wichtiges, Gewaltiges. Was für uns Menschen als gestorben gilt, für Jesus gilt es als eingeschlafen. Ich denke, jeder von uns hat schon mal einen schlafenden Menschen geweckt. Ein Kind oder auch einen Erwachsenen. Das macht man sehr oft, dass man weckt. Nun ist es sehr kompliziert, einen Schlafenden aufzuwecken. Gut, je nachdem, die Gründe, kann sein, dass er vielleicht bewusstlos ist, dann ist das schwer. Aber normal reicht manchmal die Tür noch auf, sagen, Junge, Die Zeit ist schon da, ist der Mensch schon wach. Oder ein bisschen anrühren. Also es ist nicht kompliziert, einen schlafenden Menschen aufzuwecken. Aber einen Toten aufzuerwecken, das ist eine ganz andere Kategorie. Und für Jesus, die Toten sind so wie für uns Schlafende. Einen Toten aufzuerwecken, ist für ihn genauso leicht wie für uns einen Schlafenden zu wecken. Für Gott gibt es keine Toten. Bei Gott gibt es keine Toten. Diese Kategorie gibt es nur für uns, aber nicht für Gott, nicht für Jesus. Und der Tod ist für Jesus wie für uns der Schlaf. Und in den Evangelien lesen wir, dass Jesus hat jeden Sterbefall, in dem er in Berührung kam, er hat ihn rückgängig gemacht. Jeden Tod, wo mit Verstorbenen Jesus in Berührung kam, die sind auferstanden. Und Jesus hat jede Beerdigung gestört. Die Beerdigung ist nicht abgelaufen, wie geplant wurde. Der Tod ist auferstanden. Gibt es keine Beerdigung mehr. Was für ein Gott ist Jesus Christus? In Vers 40 aber lesen wir eine typische Reaktion von uns Menschen. Und sie lachten ihn aus. Das kann man sehr gut verstehen. Jetzt ein Mädchen ist gestorben, schon längere Zeit ist sie tot, nicht nur so ein paar Sekunden. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber es ist schon ganz eindeutig klar, sie ist tot. Sie atmet nicht mehr, ihr Herz schlägt nicht mehr. Und jetzt kommt einer und sagt, sie schläft. Sie ist nicht tot, sie schläft. Und alle, die da standen, sie lachten ihn aus. Das war ein herabschätzendes, ein spöttendes, spöttisches Lachen. Kommt es uns nicht bekannt vor? Menschen wissen doch alles besser. Sie wissen besser als Gott. Wir Menschen, wir sind doch Realisten. Wir sehen und da ist der Mensch tot. Das ist klar. Da gibt es nichts. Gibt es kein Aber oder Oder. Das Kind ist tot. Er aber sagt, das Kind schläft. Ist er noch zu retten? Was macht er da? Warum sagt er das? Hat er überhaupt kein Mitgefühl mit den Eltern? Die Eltern leiden schon so sehr und jetzt sagt er solche Dinge. Sie lachten ihn aus. Sie hatten doch so recht, diese Menschen. Und was macht Jesus? Jesus treibt alle hinaus, die ihn auslachten. Vers 40 lesen wir weiter. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, also diese Worte gefallen mir so sehr, in diesem Text. Er hat sie alle rausgetrieben. Weg, geht raus. Weg, weg, weg. Ich will nicht mit euch diskutieren. Ich will nicht streiten mit euch. Ich will euch nicht überzeugen. Ich will euch nicht beweisen etwas. Raus, weg von hier. Jesus hat keinen Platz für Besserwisser und Klugschwätzer. Er hat keinen Platz für sie. Er diskutiert nicht mit ihnen. Er treibt sie hinaus. So ist Jesus. So ist unser Jesus. Das gefällt mir so sehr. Und dann, er hat es rausgetrieben alle, und dann nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und ging hinein, wo das Kind lag. Er nahm ja ein paar Jünger mit sich, die waren ja sowieso, die haben nicht gelacht, bestimmt nicht. Und er nahm Vater und Mutter, die haben auch nicht gelacht. Auch nicht aus, Jesus nicht ausgelacht. Er nahm sie und ging zum Kind. Dem Vater und der Mutter des Kindes ging es nicht ums Lachen. Das verstehen wir sehr gut. Auch nicht ums Diskutieren. Sie waren vom Leid bis zum Boden zerstört. Und wisst ihr, solche Menschen, sie erinnern uns an Menschen, die in Gottes Augen sehr wertvoll sind. Wir lesen in Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Also Menschen, die zerbrochen sind, das Herz ist zerbrochen, sie sind zerstört, am Boden zerstört. Der Herr ist nahe denen. Eine wunderbare Verheißung. Oder in Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Solche Menschen treibt Jesus nicht raus, sondern er heilt sie, er verbindet ihre Wunden, er hilft ihnen. Und jetzt macht Jesus etwas, was nur der allmächtige Gott machen kann. Er macht den Tod rückgängig. Vers 41. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talitha kumi. Das heißt übersetzt aus dem Aramäischen, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Nun, diese Worte zu wiederholen kann jeder von uns. Auch zu einer Leiche können wir kommen und sagen, Talitha kumi. Mädchen, Mann, Frau, steh auf. Aber hier, es geschieht tatsächlich. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Also wir sehen, was für eine Macht steht hinter den Worten Jesu. Diese Worte auszusprechen können wir, aber da wird keine Macht, wird nicht diese Macht stehen. Und der Tote wird nicht auferstehen. Fürchte dich nicht, glaube nur, hat Jesus vielleicht vor ein paar Stunden zu Jairus gesagt. Und jetzt sehen wir, wie, dass diese Worte, es waren keine leeren Worte. Das tote Mädchen ist wieder lebendig geworden. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Ja, das ist eine natürliche Folge des Glaubens. Wir werden nicht, wer an Jesus glaubt, der hört nicht auf, über Jesus zu staunen. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. So endet diese Geschichte. Interessant. Jesus, der Sohn Gottes, der allmächtige Gott, ist so menschlich in dieser Geschichte. Er kümmert sich nicht nur darum, um das Mädchen aus den Toten zu erwecken. Das ist ja das Größte, das ist ja das Gewaltigste, natürlich. Er kümmert sich aber auch darum, dass sie zu essen bekommt. Wir werden nie aufhören, über Jesus zu staunen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mehr in die Anwendung geht. Wie können wir diesen Trost heute gebrauchen? Und dürfen wir, sollten wir, können wir? Was sollen wir heute glauben? Denn hier wird ja gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Okay, aber was soll ich, woran soll ich glauben? Hier stehen wir vor dieser herausfordernden Frage. Was sollen wir heute glauben, wenn wir in Nöten uns befinden und damit wir diesen Trost bekommen? Weil Not und Furcht und Angst ist immer zusammen. Auch heute, wenn man in einer Not ist, hat man Angst. Das ist ganz normal. Aber was gibt mir Trost? Woran halte ich fest? Was gibt mir den Halt? Das ist, woran ich glaube. Woran sollen wir glauben, wenn wir in großer Not, wenn wir sogar in aussichtsloser Not sind? Woran, was sollen wir glauben? Sollen wir glauben, dass Gott das Unmögliche jetzt und sofort machen wird? Sollen wir glauben, dass Gott den Toten auferwecken wird? Oder sollen wir glauben, dass Gott unsere Wünsche erfüllen wird? Einfach das, was wir wünschen, glauben daran und Gott wird das tun. Die Wünsche dieser Menschen, sie wurden ja erfüllt in diesem Bericht. Die praktische Anwendung dieser Wahrheit erzeugt viel Wirrwarr unter den Gläubigen, auch heute. Man denkt auf solche Art, zum Beispiel, da ich habe einen Wunsch oder Wünsche, jetzt muss ich nur richtig glauben und dann bekomme ich das, was ich, mein Wunsch wird erfüllt. Und dann, so mathematisch, denkt man durch. Und wenn ich nicht bekomme, dann habe ich eben falsch geglaubt. Zu wenig geglaubt, vielleicht irgendwelche Worte durcheinander gebracht. Oder dann versuche ich noch einmal. Und dieses Denkweise erzeugt sehr viel Wirrwarr. Und dadurch wird Gott sehr oft entehrt. Und ehrlich gesagt wird eine Schande so über die Gläubigen gebracht. Um damit besser umzugehen mit dieser Problematik, weil wir alle haben Wünsche, wir möchten, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Und wir wissen, kennen auch die Bibelstellen, glaube einfach. Und du kannst glauben, was du willst. Und wenn dein Glaube so klein wie Senfkorn, dann wird auch der Berg sich versetzen. Wir kennen diese Bibelstellen. Und damit besser umzugehen, ist es wichtig, dass wir nachdenken über unsere Wünsche, dass wir unsere Wünsche unter die Lupe nehmen. Was wünschen wir uns so sehr? Und was wünschen wir uns am meisten? Was ist für uns der größte Wunsch? Weil dieser größte Wunsch, der gibt uns die größte Stärke und Kraft und Mut und Hoffnung. Wir haben viele Wünsche, natürlich, aber irgendwelche Wünsche sind immer, werden wichtiger, wichtiger und dann irgendwo ist der größte Wunsch. Was ist dieser größte Wunsch? Das sollte man sehr untersuchen, bevor man zur Anwendung von dieser Frage, von dieser Wahrheit kommt. Was wünschen wir uns denn so sehr? Was wünschen wir uns am meisten? Und das, was wir uns am meisten wünschen, ist das dasselbe, was Gott uns am meisten wünscht? Das muss man untersuchen. Das, was ich will so sehr, ist das dasselbe, was auch Gott sehr will für mich? Oder Gott will das gar nicht, was ich so sehr will? Dann ist das ein Problem, das ist ein Konflikt, das muss man in Ordnung bringen. Und bevor man für die Wünsche beginnt zu beten, um die Wünsche beginnt man zu beten und zu glauben. Solche Fragen, die können uns helfen, diesen wunderbaren Trost, fürchte dich nicht, glaube nur, praktisch auch heute besser zu gebrauchen. Nicht als eine magische Formel, nicht um irgendwas Mystisches zu machen, sondern um einfach das Vertrauen zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen ziemlich genau, was der große Wunsch dieser zwei Menschen war. Natürlich, wir können nicht von ihrem größten, allergrößten Wunsch sprechen. Das wollen wir gar nicht, weil wir sie nicht fragen können. Aber aus der Geschichte heraus sehen wir, sie wollten beide, es ging um Heilung von Krankheit. Das war ihr Wunsch. Die Frau wollte geheilt werden und Jairus wollte, dass seine Tochter auch geheilt wird. Die Frau wurde geheilt und der Vater bekam mehr als nur Heilung, sogar verstorbene Tochter wurde auferweckt. Hier ist es wichtig, wenn wir diese zwei Personen betrachten und wir sehen, wie gehen wir vor? Wir können sagen, ja, seht ihr, sie wollten geheilt werden, sie kamen zu Jesus, Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie haben bekommen, was sie wollten. Aber hier müssen wir den großen Unterschied beachten zwischen diesen zwei Personen und uns heute. Da ist ein großer Unterschied. Diese beiden Menschen, die kannten Jesus bei weitem nicht so, wie wir Jesus heute kennen. Schauen wir, sie wussten nichts von seinem Erlösungswerk, diese zwei Personen. Sie wussten nicht, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Welches Problem ist Jesus gekommen zu lösen? Das wussten sie nicht. Noch nicht. Sie wussten noch nichts von seiner Auferstehungskraft. Sie wussten nichts von seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit. Sie wussten nichts von seinem Plan mit der Gemeinde. Sie wussten gar nichts davon. Sie wussten auch nichts von der Bedeutung Jesu im ganzen Universum und bis in die Ewigkeit hinein. Über die Herrlichkeit, die Jesus haben wird und alle Gläubigen mit ihm zusammen. Das wussten sie. Sie wussten nichts davon. Wir aber wissen das. Wir wissen das. Das ist ein wichtiger Faktor, den wir mit berücksichtigen sollen, um hier zu einer guten Schlussfolgerung zu kommen. Sollte das, dieser Unterschied, in dem, wie wir Jesus kennen, wir kennen Jesus heute viel besser, als diese zwei Menschen Jesus damals gekannt hatten, sollte das keine Auswirkungen auf uns haben, was wir am meisten wünschen sollen? Sollte das nicht auf unsere Wünsche Auswirkungen haben? Und wie viel größer sollten unsere Wünsche sein, wenn wir in Nöte kommen und an Jesus uns wenden? Also wenn ein Mensch kommt, der Jesus nicht kennt oder sehr wenig Jesus kennt und kommt hier ein Mensch, der Jesus sehr gut kennt und alle drei sind in einer Not, sollte da nicht der Unterschied sein in den Wünschen, was wünsche ich mir jetzt in dieser Situation? Und das ist der Bereich, wo wir lernen können und dürfen und sollen. Wünschen wir einfach, Herr, mache mich gesund oder mache andere gesund. Herr, lindere die Not. Das sind so die Standardwünsche. Wenn wir beten, ich erwische mich selbst auch dabei, immer wenn eine Not ist, ich bitte immer, dass die Nöte, die äußeren Umstände verbessert werden oder dass Heilung kommt. Das will man so sehr. Aber damit ist auch kein Unterschied zwischen den Menschen, die Jesus gut kennen und Menschen, die Jesus nicht kennen. Alle Menschen wünschen sich das, gesund zu werden und dass die Not gelindert wird. Das wünschen sich alle Menschen, egal, Gläubige oder Ungläubige. Da ist noch kein Unterschied. Aber es sollte einen Unterschied geben. Es sollte uns um mehr gehen, als nur einfach gesund zu werden oder äußere Umstände zu lindern. Zum Beispiel, die Bibel gibt uns viele Hinweise darauf, was wir als Kinder Gottes wünschen sollten, was für uns diese Top-Wünsche sein sollten, die höchsten Wünsche. Zum Beispiel, Herr, du sollst verherrlicht werden. Diesen Wunsch haben wir. Oder Herr, dein Wille, dein Plan soll erfüllt werden. Oder dein Plan soll geschehen. Oder Herr, mache das, was zum Lob deiner herrlichen Gnade am besten dient. Ich weiß ja nicht, was am besten zu deinem Lob, zum Preis deiner Gnade dient. Ich weiß nicht, aber du weißt doch. Dann mache es das. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist ein Hinweis. Also was ist für Gott am wichtigsten? Seine Ehre. Deswegen, was sollte für mich am wichtigsten sein? Die Ehre Gottes. Das sollte die Richtung sein. Für alles, für alle meine Wünsche, für mein Bestreben, für alles, was ihr tut. Oder in 1. Petrus 4, Vers 11. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Hier haben wir auch diesen Hinweis. Was sollen wir wünschen? Was sollen wir tun? Wie sollen wir denken? Du kannst machen, was du willst, aber damit dadurch Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist das höchste Ziel Gottes. Wir kennen auch diesen Vers, Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt oder wünscht. Deine Lust soll am Herrn sein. Das sind die Wünsche. Da unsere Wünsche sollen sich um Gott drehen, um Jesus sich drehen. Und dann wird dein Herz oder unser Herzen werden auch wünschen, also eine ganz andere Richtung, ganz andere Kategorie. Jetzt, also heute wissen wir, was wir glauben sollen. Glaube nur, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt wissen wir, was wir glauben sollen. Fürchte dich nicht, Gott wird verherrlicht, zum Beispiel. Glaube daran, Gott wird verherrlicht. Oder fürchte dich nicht, der Plan Gottes mit dir wird in Erfüllung gehen. Gott wird dich niemals verlassen, fürchte dich nicht. Gott ist gut. Glauben wir daran? Glaube daran. Fürchte dich nicht, glaube daran, Gott ist gut. Dieser Trost gilt auch heute den Menschen, die sich in Nöten befinden, ganz sicherlich, und sich an Jesus wenden. Aber hier ist wichtig, diese wichtige Wahrheit mit hineinzunehmen. Zum Beispiel, wir wissen, auch aus der Bibel wissen wir das, auch aus unserem Leben, nicht jeder wird geheilt. Nicht jeder wird von den Toten auferweckt. Das wissen wir. Nicht jeder Wunsch wird erfüllt. Das wissen wir auch. Viele, also Gebete, man betet, man wünscht sich, man glaubt daran und die werden nicht erfüllt. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele aus dem Leben dafür. Aber jeder wird erfahren, wie durch ihn Jesus verherrlicht wird. Jeder Mensch, der an Jesus sich wendet in seiner Not, das wird er erfahren, dass Jesus verherrlicht wird. Er wird erfahren, wie die tragende und tröstende Hand Gottes den Menschen trägt und ermutigt. Und jeder wird erleben, wie der Plan Gottes, der besser ist als unser Plan, in Erfüllung gebracht wird. Das wird jeder erfahren. Warum ist das so? Weil Jesus, er kennt unsere ganze Geschichte. Genauso wie wir die Geschichte von diesen zwei Menschen kennen. Und deswegen können wir so mit Überzeugung sagen zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Weil wir die Geschichte kennen. Jesus kennt unsere Geschichte, ganze Geschichte. Und deswegen ist er der Trost und die Hoffnung und er. Mehr haben wir nichts. Mehr brauchen wir nichts, weil er unsere ganze Geschichte kennt und er ist derselbe. Und er würde auch heute sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Nur was Jesus damit meint, Und was wir damit meinen, da können Unterschiede sein. Und das gerade, wir sollen unser Denken nach seinem Denken ausrichten, nicht umgekehrt. Und dann sind wir auf der gleichen Linie mit Jesus. Jesus kennt unsere ganze Geschichte und deswegen können wir mit diesem Blick auch einander trösten. Fürchte dich nicht, glaube nur, Jesus kennt deine Geschichte, deine ganze Geschichte. Und ja, er ist dein Helfer. Nun, ob das für dich tröstend ist, ist von deiner Beziehung zu Jesus abhängig. Mir ist bewusst, wie tiefgehend dieses Thema ist und heute können wir noch nicht zeithalber uns da mehr vertiefen, aber darüber mehr wird dann auf der Bibelstunde, über diesen Text, werden wir dann die Möglichkeit haben, mehr noch weiter zu gehen in die Anwendung von diesem wunderbaren Trost, fürchte dich nicht, glaube nur. Und was sollte man da glauben, um diesen Vers nicht zu missbrauchen, sondern wirklich auch nutzen und einander und sich selbst zu trösten. Also fassen wir das nochmal zusammen. Wenn deine Not groß ist, wenn deine Not schlimmer wird, wenn deine Not aussichtslos wird, fürchte dich nicht, glaube nur. Dieser Trost gilt hundertprozentig, eins zu eins, auch heute zu den Menschen, die sich ihrer Sündennot bewusst sind. Da gilt es ohne Abstriche, gilt es genauso eins zu eins rüber, wenn es um die Sündennot geht. Ist deine Sündennot groß? Wird deine Sündennot nur noch größer? Empfindest du deine Sündennot? Leidest du unter deiner Sündennot? Ist deine Sündennot absolut aussichtslos, wo du denkst vielleicht, für mich gibt es kein Heil mehr, keine Vergebung? Dann gilt für dich dieser Vers hundertprozentig. Fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube an Jesus Christus, weil er ist die Lösung für alle, jede Sündennot. Für deine Sündennot hat Jesus das beste Mittel. Und zwar und jetzt und sofort, nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt und sofort hat er dieses Mittel und wendet es an. Das ist sein Blut, welches er für dich, für die Menschen, für die Sünden der ganzen Menschheit vergossen hat. Und deswegen komm zu Jesus mit deinen Sünden, mit deiner Sündennot, komm zu ihm. Wir sehen, dass das Beste, was diese zwei Menschen getan hatten, sie kamen zu Jesus. Das war das Beste. Nicht ihre theologischen Erkenntnisse waren die besten oder ihre Absichten waren die besten, weiß ich nicht. Aber das Beste war das Richtigste. Sie kamen einfach zu Jesus. Tu das auch. Beuge dich vor Jesus. Bitte ihn um Gnade und Vergebung für deine Sünden, für alle Sünden, für die großen Sünden, für die kleinen Sünden. Sünden, die du dich nicht mal erinnern kannst, aber ganz besonders für die Sünden, die du wo ganz genau weißt, das ist falsch, was ich getan habe. Ich habe die Heiligkeit Gottes verletzt. Ich habe Gott, gegen seinen Willen habe ich gehandelt. Ich habe seine Maßstäbe überhaupt nicht erfüllt. Und Gottes Zorn ruht über mir. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Jesus kann dir alle deine Sünden vergeben. Deswegen komme zu ihm. Glaube, dass nur Jesus dir wirklich helfen kann in deiner Sündennot. Und er wird dir deine Sünden jetzt und sofort vergeben und dir das ewige Leben schenken. Das sagt die Schrift. So macht Jesus. Das haben wir erfahren. Wir haben das erlebt, erfahren, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, an dem Tag, wo ich mich zu Jesus bekehrte, wo ich Jesus um Vergebung der Sünden bat, hat Gott mir alle Sünden vergeben. Und das gilt bis heute. Und deine Beziehung zu Jesus, die wird so sein, dass du nicht nur zu anderen Menschen, auch zu dir selbst, wirst diese Worte jedes Mal sagen können, egal in welcher Not du dich befindest. Auch zu dir selbst wirst du das sagen. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Komm zu Jesus. Amen. Lass uns jetzt mit einem Gebet abschließen, bitte alle aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du genauso derselbe bist, auch heute wie damals. Und dein größtes, höchstes Ziel war, uns von unseren Sünden zu retten, zu erlösen. Und unser Herzen auf dich, auf den ewigen Gott auszurichten. Und dieses Ziel ist bei dir auch heute geblieben. Wir danken dir dafür ganz herzlich. Und wir bitten dich, Herr, dass wir lernen, diesen Trost in einer Not, in jeder Not anzuwenden, egal wie groß unsere Nöte sind. Dass wir uns trotz der Angst, trotz der Furcht, dass wir glauben und zu dir sich, an dich sich wenden und zu dir mit unseren Sündennot und mit allen Nöten auch kommen. Und danke, dass du uns helfen wirst. Danke, dass diese deine Worte nicht leer sind, sondern voller Kraft und voller Hoffnung und Segen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Segne uns beim Gebrauch, beim Anwenden dieser wunderbaren Verheißung. Amen.